Willkommen zurück zu Eugen Bärs Abstieg zu Gott. Jetzt die letzte Episode dieses Buches Abstieg zu Gott. Diese letzte Episode heißt Es schmeckt. Mit dem Brot, das wir mit dem anderen teilen, sind wir zum Abschluss wieder beim Essen gelandet. Das Essen schmeckt gut, das Brot, das wir essen, das Getränk, das wir trinken, beides bringt uns im dunklen Ahnen des Symbols zum Leib, zur Gemeinschaft aller mit allen, die wir in der bedingungslosen Liebe feiern. All das schmeckt gut. Gott schmeckt gut, sagt Meister Eckhart, er macht glücklich. Auch mir hat es gut geschmeckt, im Geiste Weinrebs über das Leben im Leib schreiben zu dürfen, und ich frage mich nun, wie ich diese Betrachtung überhaupt abschließen kann. Die Antwort ist klar. Anfangen und abschließen kann man eine Betrachtung immer, aber immer nur in der Zeit. Die andere Dimension der Betrachtung spielt sich im Ewigen ab. Dort hat sie weder Anfang noch Ende, sondern ist identisch mit dem unerschöpflichen Augenblick. Totum simul, alles ist zusammen da. So etwas Ähnliches geschieht dann auch mit dem Text. Auch hier gelten die doppelten Dimensionen der Sprache. Als sichtbarer Text ist unsere Betrachtung über den Leib ein Stück dieser Welt, dem Körper vergleichbar. Aber der Text ist zum Lesen da. Die leblosen Buchstabenzeichen werden durch den Geist der Leser zum Leben erweckt. Der leblose Leichnam des Textes fängt dann an zu leben, er bewegt sich, wird sinnvoll. Und wenn wir dann, wie es hoffentlich in dieser Betrachtung geschah und in dem Vortragen dieses kleinen Büchleins, vom Wort hinübergetragen werden ans andere Ufer, dann kommen wir mit dem Leib in Berührung und erleben eine Auferstehung des Leibes schon jetzt in der Zeit. Vom Leben im Leib hat Lukas uns einen Satz von Jesus überliefert, der für die ganze Bibel steht, so wie sie Weinreb erleben durfte. Der Satz steht im 17. Kapitel und er lautet in der Übersetzung von Martin Luther so: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da ist es, denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Inwendig auf Griechisch entos im Gegensatz zum physisch-äußerlichen von Raum und Zeit deutet hier aufs Geistige, indem es das räumlich Innere metaphorisch ins Ungreifbare, Visionäre und Erlebnishafte steigert. Für Weinreb war daher die Metapher des Traumes bahnbrechend. Um das Reich Gottes zu erleben, muss man eine Wende nach innen machen, eine Kehre, eine Umkehr, griechisch Metanoia, ein Umdenken. Man muss eine Bekehrung erleben, auf lateinisch conversio, von vertere, kehren, und zwar convertere, alles zusammen. Unser ganzes Menschsein muss sich verinnerlichen. Wohl deshalb ist die Bibel für Weinreb ein Traum, und wir dürfen sicher annehmen, dass gerade deshalb Jesus zu uns in Gleichnissen und Wundern spricht. Denn nur davon, vom metaphorischen Wort, ernährt sich der Leib, lebt er doch vom Symbol her, wo all das, was für uns körperlich ist, zum Sinnbild wird und das Wort unseren Körper und unseren Leib als Einheit erleben lässt. Wie ich eingangs sagte, eine der von Weinreb bevorzugten Weisen, unser Leben im Leib zu leben, ist die alltägliche Mahlzeit, die für den Leib immer zugleich eine messianische Mahlzeit ist. In diesem Sinn lesen wir bei Jesaja: Der Herr wird euch Brot geben, das ihr nötig habt, und das Wasser, nach dem ihr dürstet. Euer Lehrer wird sich nicht mehr verbergen, sondern ihr werdet euren Lehrer mit eigenen Augen sehen, während von hinten eine Stimme in euren Ohren hörbar wird und sagt: Dies ist der Weg, geht auf ihm, wenn ihr dabei seid, nach rechts oder nach links zu gehen. So in Jesaja 30, Vers 20. Und beim Propheten Jeremias lesen wir: Fanden sich Worte von dir, so verschlang ich sie. Zur Wonne ward mir dein Ausspruch, zum Jubel des Herzens, weil ich nach deinem Namen genannt worden bin, Herr, Gott der Heere. So in Jeremias 15, Vers 16. Als Sprache von drüben beschreiben diese Worte ein inneres, verborgenes Ereignis. Wir werden von drüben gespeist und getränkt, wir stehen dem inneren Lehrer gegenüber, sehen wie im Traum sein Angesicht und hören von hinten seine Stimme, die uns auf den rechten Weg führt. Alles ist schon da, von drüben her, und es zeigt sich in unserem Verhalten, in unserem Hinhören auf den unendlichen Maßstab der Liebe. Wenn ich nur liebe, tut es sich schon, nicht bewusst, ohne Ziel, ohne Absicht. Liebe ist Liebe. Das Tun der Liebe ist selbstlos, ohne Selbst. Die Überraschung ist groß. Wo Liebe ist, da erschafft sich etwas von selbst, absichtslos. Gott tut sich kund, weil er immer da ist, wo wir sind. Aber die Schlussfrage ist nun die, wo sind wir? Wenn der Leib eine inwendige Realität ist, dann ist auch der Ort, wo wir sind, inwendig. Also auch das Wort wo, wie alle Worte, besagt dann eine doppelte Wirklichkeit, die das Gegenüber von Körper und Leib spiegelt. Als Körper wohnen wir in Zeit und Raum, aber hier können wir uns nicht richtig daheim fühlen. Wir sind Gäste hier auf einer Wallfahrt mit getrocknetem Brot und Wasser. Unser wahres Daheim ist drüben, aber eben nicht ein äußerlich-räumliches Drüben, sondern ein inwendiges Drüben, ein Drüben, das sich nicht messen lässt. Einer, der dieses inwendige Da auf exemplarische Weise erlebte, ist der schon erwähnte Bruder Lorenz von der Auferstehung. Er hat gelebt von 1611 bis 1691, der als karmelitischer Laienbruder die beständige Gegenwart Gottes praktizierte. Das ist doch das Anfangs- und Schlusswort für ein Leben im Leib. Daraufhin zielt auch alles Leben, die Gegenwart Gottes zu preisen und glücklich zu sein. Wenn wir die Gegenwart Gottes verkosten, dann schmeckt das Leben. Dann zelebriert der Leib beständiges Danksagen, Eucharistie. Hören wir deshalb die praktische Anregung des Bruders Lorenz von der Auferstehung. Wir müssen während unserer Arbeit und unseren anderen Verrichtungen, auch unter dem Lesen und Schreiben, selbst von geistlichen Sachen, ja, was mehr ist, auch unter äußerlichen Andachtsübungen und mündlichen Gebeten je und dann, ja, so oft wir nur können, einen Augenblick aufhören, um Gott im Grunde unseres Herzens anzubeten und ihn da, wiewohl nur wie im Vorbeigehen und verstohlenerweise, zu schmecken. Von einem solchen Schmecken, welches ein Leben im Leib auszeichnet und sogar physisch die Speicheldrüsen des Körpers anregt, spricht auch Meister Eckhart. Ich ward einmal gefragt, woher das käme, dass guten Leuten so wohl mit Gott wäre, dass sie Gott dienten. Da antwortete ich und sprach, es käme daher, dass sie Gott geschmeckt hätten, und es wäre ein Wunder, wenn der Seele, die Gott nur einmal geschmeckt und gekostet hätte, je hinfort etwas anderes schmecken könnte. Soweit Eckhart. Bei Weinreb merkt man sofort, dass ihm Gott schmeckte. Aus dem glücklichen Verkosten des Leibes strömten alle seine Geschichten. All das lebte in ihm. Vom schon Daheimsein beim Vater her lebte er seinen Alltag. Dabei war bei ihm nichts von einer feierlichen äußeren Frömmigkeit zu merken. Im Gegenteil. Oft machte er Witze, um unter der Narrenkappe seine innere Verbundenheit mit Gott zu verbergen. Und ist nicht gerade dies ein im Humor verborgenes Leben im Leib, das wahre Glück? Mit ihm preisen wir Gott. Das durfte auch Bruder Lorenz erfahren. Er schreibt, alle meine Andachtsübungen und Gebete, zu denen ich nicht verpflichtet bin, habe ich verlassen und beschäftige mich nur damit, dass ich mich stets in seiner heiligen Gegenwart halte, in der ich mich durch ein einfältiges Aufmerken und ein allgemeines und liebevolles Aufsehen auf Gott halte, was ich eine wirkliche Gegenwart Gottes nennen könnte oder, besser gesagt, ein stummes und geheimes Unterreden der Seele mit Gott, das fast ununterbrochen weitergeht. Dies verursacht mir zuweilen so großes inneres und oft auch äußeres Vergnügen und solche Freude, dass ich, um sie zu mäßigen und um zu verhindern, dass sie nach außen sichtbar werde, gezwungen bin, dem Äußeren nach viele Kindereien zu machen, die mehr Torheit als Andacht zu sein scheinen. Soweit der Bruder Lorenz. Unter dem Schutz des Humors und der kindlichen Torheit entfaltet sich dann die Vollkommenheit des Leibes. Worin besteht sie? Weinreb sagte oft, dass es noch etwas Vollkommeneres gibt als das Glück des Einsseins. Und das ist das Glück, das sich zugleich aus dem Einssein und dem Einswerden ergibt, denn, schreibt Weinreb, das große Glück, das Einssein, ist unvollkommen, ja unerträglich, wenn es nicht einem anderen geschenkt wird. So ist es auch mit dem Leib. Das große Glück des Leibes, das im Verborgenen hier als Körper erscheint, ist unvollkommen, wenn es nicht anderen geschenkt werden kann. Wie aber schenkt sich der Leib? Wir haben schon gesehen, dass sich der Leib nur in der Ich-Form schenken lässt, denn er ist inwendig in uns allen wie das Reich Gottes und kann nur von dort, von unserem Inneren her, geschenkt werden. Das Schenken des Leibes ist totale Selbsthingabe. Im Körper erscheint eine solche Hingabe in unsäglich vielen Formen. Man kann sie aber auch kaum besser feiern als Jesus, von dem überliefert wird, dass er am Abend vor seinem Tod seinen Jüngern Brot und Wein reichte mit den Worten: Nehmt hin, das ist mein Leib, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele. Markus Evangelium 14. Der Leib verschenkt sich. Der Leib ist ein Leben, das sich verschenkt. Auf die kürzeste Formel gebracht ist es ein beständiges sich beschenken lassen und ein sich selbst verschenken. Wir sind Kinder Gottes, Kinder unserer himmlischen Mutter, Säuglinge an ihrer Brust, sorglos. Weinreb schreibt: Wie ein Säugling die Nahrung von der Mutterbrust erhält, so erhalten wir die Nahrung vom Himmel. So in unser Körper, Seite 98. Sich beschenken lassen ist das totale Gegenteil aller Eigenleistung. Bruder Lorenz von der Auferstehung beschreibt dies trefflich, wenn er sagt: Meine gewöhnlichste oder meistgeübteste Weise ist dieses einfältige Aufmerken und das allgemeine und liebevolle Aufsehen auf Gott, woran ich mich oft mit größeren Lieblichkeiten und Vergnügungen hängend finde, als die sind, die ein Kind empfindet, das an den Brüsten seiner Amme hängt. Ich würde diesen Stand auch gerne die Brüste Gottes nennen, wenn ich dürfte, wegen den unbeschreiblichen Süßigkeiten, die ich dabei schmecke und erfahre. Soweit Bruder Lorenz. Und damit sind wir am Schluss angelangt, nämlich dort, womit wir auch begannen, nämlich beim Essen und Trinken. Der Tisch ist gedeckt. Er ist unser Schicksal. Wir brauchen uns nur hinzusetzen wie Kinder, die von der Mutter zum Essen gerufen werden. Dann schmeckt es. Vom Leib her lebend werden wir von Gott bis ins Kleinste beschenkt. Und unsere Tage werden zu Tagen des Himmels auf Erden, wie es in 1. Mose 11, 21 heißt, weil wir uns restlos Gott schenken, von Augenblick zu Augenblick. Soweit dieses Buch von Eugen Bär, Der Abstieg zu Gott, und diese letzte Episode, Es schmeckt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Vortragen dieses Buches ein wenig den Horizont erweitern, euch und wie es mir eben auch ergangen ist. Danke fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr dabei bleibt, es geht weiter mit einem hochinteressanten Buch von Frère John. Er ist Amerikaner und ist 1974 in die Communauté von Thésée eingetreten, hat dann mit Jugendlichen Bibelarbeiten gemacht. Ich war da auch dabei. Und aus diesen Bibelarbeiten sind zwei Bücher entstanden. Das erste heißt Mit Gott unterwegs und ist eine Pilgerreise durch das Alte Testament. Das ist 1978 erschienen. Das zweite heißt Ich bin der Weg und ist eine Pilgerreise durch das Neue Testament. Dieses Buch ist 1990 erschienen, beide Bücher im Claudius Verlag. Ich freue mich, wenn ihr mit mir auf Pilgerreise geht. Dank Frère John aus Thésée. Danke fürs Zuhören, bis dahin und bleibe behütet.